Also ging das schon, aber bei mir war dann eher das Problem das Commitment, ne? Also, dass ich dann auch verlässlich bin. Ich hatte dann so zu tun mit meinen ganzen Konsumfolgeschäden, dann war ich super unzuverlässig. Also auch wenn ich dann nach diesen Auftritten mich dann irgendwie so komplett abgeschossen habe, das kannst du halt, also anstatt dann halt mal irgendwie ordentlich mit abzubauen, damit das alles schneller geht und so, dann ist man da komplett verpeilt und bringt sich da halt nicht richtig ein oder vergisst halt Sachen oder so. Und ich habe das dann im Nachhinein in einem anderen Projekt, Bandprojekt, dann halt mal aus der anderen Perspektive mitbekommen. Und dann habe ich das dann auch gecheckt, so wie anstrengend das auch für die Mitglieder gewesen sein muss, die halt einigermaßen nüchtern waren in unserer Band so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Mein Name ist Linda Fress und dieser Podcast soll dich zu mehr Freiheit in deiner Beziehung zum Alkohol inspirieren. Hier geht es um Selbstwirksamkeit, Kreativität und die Rolle von Alkohol im persönlichen und gesellschaftlichen Kontext. Und heute ist die wundervolle Franzi vom Pink Cloud Collective zu Gast im Podcast. Wir sprechen über alles Mögliche. Wir sprechen übers Musikmachen und nüchtern werden, über Selbstzerstörung, soziale Ängste, wie es ist, nüchtern in eine neue Situation zu gehen, auf die Bühne zu gehen und über Neuanfänge. Triggerwarnung, ab Minute 56 bis Minute 62 geht es um Suizid und Drogenpsychosen. Und Disclaimer, im Gespräch wird unter anderem das Thema Psychiatrie und Psychotherapie aufgegriffen. Es ist uns ganz besonders wichtig zu betonen, dass wir aufgrund der Zeit diese Themen wirklich nur oberflächlich anschneiden. Es werden kurze persönliche Erfahrungen geteilt und wir möchten auf gar keinen Fall, dass allgemein ein negatives Bild dieser Berufsfelder gezeichnet wird. Es ist ganz, ganz wichtig und toll, sich Hilfe zu suchen und viele Psychologinnen und Suchtberatungen sind wundervoll und leisten großartige Arbeit und helfen gerne weiter. Sich Hilfe zu suchen ist echt das Beste, was man machen kann. Ebenso tauschen Franzi und ich uns über die Legalisierung von Drogen aus und auch hier Disclaimer. Uns ist sehr bewusst, dass das ein riesengroßes Thema ist und wir dem in der Kürze der Zeit nicht gerecht werden konnten, denn es gäbe noch sehr, sehr viel zu ergänzen und zu diskutieren. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Freude mit diesem sehr gehaltvollen und bunten Gespräch und Links zu Anlaufstellen für psychische Gesundheit und Suchthilfe findet ihr in den Shownotes. Hallo Franzi!
Hi Linda!
Hi! Wie schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Mir geht's ganz gut. Ich war vorhin schon mit dem Hund draußen, den ich gerade von einem Freund habe, so zum Sitten.
Schön.
Und habe noch Podcast-Equipment abgeholt und schnell eingerichtet. Ja, und ich
Wunderbar.
Bin ein bisschen aufgeregt, aber freue mich auch.
Ja, ach. Ja. Alles gut, ich bin auch ganz aufgeregt vor Freude. Und wie cool, dass du mit dem Hund, wir haben auch einen Hund, voll schön. Magst du dich noch mal kurz vorstellen für alle?
Ja, na klar. Genau, ich bin Franzi, komme aus Leipzig, bin 34 Jahre alt und jetzt seit 3 Jahren nüchtern. Genau, ich habe hier das Pink Cloud Kollektiv gegründet, was mein absolutes Herzensprojekt ist und was einfach gerade super schön wächst und richtig viel Spaß macht. Und ja, für mich auch was ist, was ich so Stück für Stück realisieren muss, weil das halt echt schwer fassbar irgendwie für mich ist, dass das gerade jetzt so, also weil das lange so ein Traum war und dass das jetzt irgendwie gerade passiert, ist ja überwältigend, aber im positiven Sinne. Genau.
Ja, ja. Voll cool. Aber dann reden wir doch direkt über das Pink Cloud Collective. Das ist voll spannend. Magst du mal erzählen, wie lange gibt es euch? Es hat ja so viel ich beim Vorgespräch herausgehört habe, als Kollektiv gestartet und jetzt seid ihr dabei, einen Verein daraus zu machen und so.
Genau.
Magst du ein bisschen erzählen, wie lange es euch schon gibt, wie es dazu kam und ja.
Ja, voll gerne. Genau, also uns gibt es jetzt seit Februar 2024. Und das war halt so, dass so seit Beginn meiner Nüchternheit, beziehungsweise seit der Phase, in der es sich dann auch leicht und klar angefühlt hat für mich, das hat auch ein bisschen gedauert, ist so Pink Cloud auch mit eines meiner Lieblingswörter. Und für mich war es halt super schwer, gerade am Anfang, mittlerweile geht's, feiern und tanzen zu gehen. Also ich hatte am Anfang halt Angst, dann irgendwie angesprochen zu werden, warum ich nicht trinke oder nicht konsumiere oder so. Dann hat mich das auch überfordert, so die Konsumgeschichten der anderen zu hören oder auch zu sehen einfach, weil das auch irgendwie so ein, ich finde das immer sehr berührend halt. Und ich brauchte auch immer sehr, sehr lange, um dann aus solchen Ereignissen so mental wieder rauszukommen. Und irgendwie hat mir das voll gefehlt, dass es so Räume gibt, in denen das halt einfach mal nicht verhandelt wird, in denen so Substanzkonsum und Alkohol gar keine Rolle spielt und man einfach mal so zusammen feiern kann. Und da hat sich das schon so ein bisschen, also ich hatte das schon so als Wunsch die ganze Zeit in meinem Kopf. Und dann habe ich ich habe einen Sober Buddy, Markus, also wir sind sozusagen zusammen sober geworden. Mit dem habe ich das geteilt. Er hatte da nämlich ähnliche Probleme und er war sofort am Start. Und dann auch noch eine andere Freundin, die da ähnliche Probleme hat, die auch sober war, ist auch am Start gewesen. Und dann habe ich das Ganze in einer Kunsttherapiegruppe geteilt, die ich so mit ein paar Freundinnen habe. Und die fanden es auch richtig gut, so aus unterschiedlichen Gründen. Also entweder, weil sie selber oft mit substanzbedingten übergriffigen Verhalten konfrontiert sind und deswegen nicht feiern gehen. Also gerade Alkohol enthemmt ja auch krass. Oder halt auch einfach, weil sie einfach gerne mal so probieren würden, wie das ist, nüchtern feiern zu gehen. Und da waren dann auch einige direkt am Start. Und dann hat sich das quasi so gegründet. Und dann haben wir die Gruppe aufgemacht und sind in die Planung gegangen. Und haben dann auch gleich Locations angefragt. Also wir sind da alle recht gut vernetzt, was so kleinere Locations anbelangt und auch Artists, weil wir auch selber aus der Ecke kommen und da viel auf Veranstaltungen gearbeitet haben oder gespielt oder so. Und die Locations waren auch sofort offen für das Konzept. Also die sind uns da total entgegengekommen und fanden das total cool.
Das finde ich ja einfach auch so cool, weil eigentlich wird ja auch super viel Umsatz gemacht, einfach in der Gastronomie. Ich habe selbst lange in der Gastronomie gearbeitet und ja, also die machen ja auch ihren Umsatz dann eben durch die Getränke, die sie verkaufen.
Ja.
Dass sie da trotzdem so positiv drauf reagieren, richtig, richtig nice. Also finde ich super cool.
Ja, ich auch. Also ich hätte auch gedacht, dass wir in den Plänen eventuell auf mehr Widerstände stoßen würden, aber es war gar nicht der Fall. Die haben gesagt, macht einfach Sinn, ist auch total entgegengekommen, ja, weil wir ja auch low budget unterwegs waren und auch immer noch sind. Wir sind noch ein kleines Kollektiv. Aber das war gar kein Ding. Also, und Getränke gehen trotzdem gut weg, ne? Also man kann ja super nice sober Drinks mixen. Das geht auch gut.
Ja, so, ja.
Ja.
Ja, cool. Ja, wie ist das? Magst du so ein bisschen über den Getränkeverkauf erzählen? Also wie das so organisiert ist? Dann mit der Bar? Also wie läuft das?
Genau, also wir haben dann halt immer die Absprache mit den Locations, dass halt jeder Alkohol natürlich weggeräumt wird. Alles, was dann Alkohol erinnert in den Locations, wenn da irgendwelche Sprüche oder irgendwas an der Wand ist, wird das abgehangen. Da kümmern wir uns dann auch drum, damit dann nichts triggert, auch wenn es um andere Substanzen geht natürlich, weil wir sind ja nicht, also wir sind komplett substanzfrei und auch rauchfrei. Am Anfang stand noch so die Frage im Raum, wie wir das mit alkoholfreiem Bier machen, also mit 0,0er Bier, weil das irgendwie so ein, da gibt es ja jetzt unterschiedliche Ansichten, also mir zum Beispiel hat es geholfen, am Anfang aus der Abhängigkeit rauszukommen, weil ich dann erstmal nur 0,0er Bier getrunken habe, bis ich dann ganz draußen war. Aber auf der anderen Seite unterstützt es natürlich die Alkoholindustrie und natürlich ist es in Bierflaschenform und kann Leute anteasern und da haben wir solche Rückmeldungen auch bekommen. Und da sind wir jetzt gerade noch dabei, eventuell so eine eigene Hopfenlimo zu kreieren, da irgendwie ein Rezept zu entwickeln, dass man auch ein paar herbere Drinks halt verkaufen kann oder genau. rausgeben kann. Und Mocktails haben wir jetzt auch ein paar Rezepte uns rausgesucht.
Cool.
Ja.
Ja. Bei alkoholfreiem Bier ist es ja oft alles dann. Also es ist so dieses Öffnen der Flasche oder eben diese Bierflasche, dann auch der Geruch, und es imitiert ja total halt dann den Biergeschmack auch, was auch triggern kann. Und man muss echt aufpassen, es gibt 0,0er Bier, aber vieles alkoholfreie Bier ist ja auch gar nicht ganz frei von Alkohol.
Ja.
Und hat dann irgendwie noch Restalkohol, was dann viele irgendwie nicht wissen. Und genau, und dann sagen manche, ja, Quatsch, das ist ja nur so wenig. Aber nein, also das spürt man dann auch ein bisschen, wenn man dann 2, 3 von denen trinkt und irgendwie wirklich ewig nichts getrunken hat, dann merkt man das.
Auf jeden Fall.
Mitunter, ja. Ja, also mir ist das mal passiert in einer Zeit, wo ich irgendwie, ich habe ja immer mal wieder so alkoholfreie Phasen auch gehabt, bevor ich dann letztendlich ganz aufgehört habe zu trinken. Mhm. Und genau, ich bin da so ein bisschen, kleines bisschen beduselt dann auch, wenn ich dann so 3 von diesen alkoholfreien Bieren getrunken habe. So, was ist das? Oh mein Gott, da ist Alkohol drin. Ja, so, keine Ahnung. Aber hey, voll toll. Ich finde das so spannend und so cool, und dass das auch so angenommen wird. Und wie ist das so mit der Awareness, weil du vorhin davon gesprochen hast, dass viele deiner FreundInnen eben Übergriffe erlebt haben, sexuelle Belästigung, wahrscheinlich geht es so in die Richtung auch. Und wie ist das bei euren Partys? Siehst du da, habt ihr ein Awareness-Team? Brauchst du das dann überhaupt noch?
genau, also wir sind alle aware, quasi. Mhm. Also wir haben da auch Aushänge hängen, dass man uns immer ansprechen kann, wenn irgendwas ist. Bei der letzten Party hatten wir auch ein festes Awareness-Team, weil es einfach schön ist, wenn man da Menschen hat, die da auch klar ausgewiesen sind. Und ich muss auch sagen, also ich war ja auch super viel feiern früher. Ich habe auch selber in einem Club gearbeitet, und da waren Awareness-Vorfälle ja fast schon irgendwie, gehörten irgendwie dazu, ne? Also so übergriffiges Verhalten, oder dass man halt dann auch Konzepte darauf auslegt, dass der Konsum auf jeden Fall bestehen bleiben kann und dann lieber diese Übergriffigkeit abfängt. Und wir haben halt in den ganzen 4 Partys, also bei den ganzen 4 Partys, einen leichten Awareness-Fall gehabt, und ansonsten wurde uns zumindest jetzt nichts gemeldet. Also das macht schon einen riesen Unterschied. Und die letzten 2 Partys waren auch wirklich voll, so, und da ist nichts
Toll. Passiert. Ich finde das so großartig, weil ganz oft stehen Übergriffe auch in Zusammenhang mit Drogenmissbrauch.
Ja.
Natürlich nicht nur, aber, und ist sicher nicht nur der Alkohol dafür die Ursache, sondern einfach das Patriarchat so. Oder irgendwelche gesellschaftlichen Dinge so, ja, genau, also, aber trotzdem ist, wie du sagst, enthemmt halt und erhöht dann einfach das Risiko für aggressives Verhalten oder Grenzüberschreitung.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Okay, du hast, oder gibt es irgendwie in nächster Zeit Veranstaltungen? Magst du ein kleines bisschen Werbung machen?
Also unsere nächste Veranstaltung ist am 31.05. im Plentwerk Halle. Da wurden wir quasi vom Plentwerk eingeladen. Das ist mal so außerhalb Leipzigs, das sind wir auch gespannt. So ein bisschen Klassenfahrtsfeeling irgendwie. Und genau, da haben wir jetzt 6 Acts auf dem Line-Up. Also da ist alles dabei. Wir haben da Rap, Elektropunk, Techno, Drum and Bass. Also ja, das wird auf jeden Fall ein super durchmischtes, schönes Programm. Und wir freuen uns da auch schon super dolle drauf. Und da ist quasi, also 18.30 Uhr ist Einlass und 19 Uhr geht's los. Genau, und dann wurde ja jetzt auch der Recovery-Verein, also RED, gegründet. Und da wirken wir auch mit und sind zum Teil da auch mit im Verein drinne. Und am 27. September ist der Recovery Walk in Leipzig. Das ist auch noch eine wichtige Info. Da wird dann quasi, also da geht es einfach darum, so Genesung zu feiern und einfach zu zeigen, so dass so das Leben nach der Sucht auch schön, schön ist. Und genau, einfach auch um
schöner Sichtbarkeit. Vielleicht.
Schöner, auch. Genau. Vielleicht. Weil es ein bisschen untertrieben.
Nein. Muss nicht sein. Es kann schön sein, aber es kann auch schöner sein. Ja, ich wollte hier nicht ins Wort fallen, sorry. Nein.
Ja, bestimmt, ja voll. Genau. Und genau, das eben auch nochmal, um so ein bisschen Sichtbarkeit zu schaffen und Entstigmatisierung, was ich auch super wichtig finde. Und ich finde es richtig schön, dass es auch diesen Verein jetzt gibt. Und da machen wir dann auch die Aftershow-Party, also am 27. September. Und im Juni ist dann nochmal ein Rave in der Konserve am 26. Mhm. Genau, also es kommt einiges.
Cool.
Und wir planen weiter. Also wir sind auf jeden Fall alle hyped.
Ah, cool. Wow. Ja, super. Richtig, richtig toll. Ich verlinke dann auch noch alles cool. In die Shownotes. Da kann man dann direkt zu euch kommen und ein Ticket buchen.
Yes.
oder nochmal nachlesen.
Ja.
Du hast gesagt, du bist seit 3 Jahren nüchtern. Es ist super. Ich gratuliere nochmal. Ich finde das richtig coole lange Zeit und genau, wie kam es dazu? Also wie war so dein Weg? Wann hat es begonnen bei dir im Alkoholkonsum?
Ja, also so Alkoholkonsum, also so hatte ich so den ersten Kontakt irgendwie mit 12, 13 halt auf dem Geburtstag von einer Freundin und das war einfach noch so ein, da macht man sich halt nicht so viele Gedanken, findet es halt lustig so. Und mit 16 habe ich meine Ausbildung angefangen zur Bürokauffrau und habe da also einfach, um erstmal Kohle zu verdienen und irgendwas zu machen. Und habe da ja super tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich auch eine schöne Zeit hatte. Und habe da aber schon, also so, wenn ich das jetzt mal im Nachhinein betrachte, eigentlich schon immer sehr viel getrunken, ohne das jetzt so wahrzunehmen und auch regelmäßig halt an Wochenenden, aber so Blackouts oder irgendwelche Unfälle oder so, das war für mich so völligst normal und es waren dann eher solche, also wie man dann halt über solche Geschichten redet, ne? Also so Heldengeschichtenmäßig irgendwie, das findet man dann lustig und dann profiliert man sich so ein bisschen damit oder so, findet das auch bei anderen lustig, das ist ja dann auch ständig Thema. Genau, und dann mit Anfang 20 kamen dann halt noch so andere Substanzen dazu, also so MDMA, PEP und Koks. Also ich habe halt auch schon länger so ein Problem mit so sozialer Unsicherheit und gerade bei PEP und Koks hatte ich halt auch irgendwie so das Gefühl, dass mich das irgendwie mehr also fokussierter macht, auch in größeren Gruppen und ich da einfach sicherer agieren konnte so und dann ist das aber ein bisschen eskaliert einfach und da habe ich auch teilweise heimlich gezogen oder so. Ich war damals auch schon in einer Band und aber da noch super unsicher. Und ohne Koks hätte ich mich niemals getraut, da überhaupt im Proberaum einen Ton auf dem Synthesizer zu spielen oder so oder aufzutreten. Ja, genau. Und das war für mich, glaube ich, dann eher so eine Art Selbstmedikation oder so. Also ich habe auch jahrelang eine Angststörung mit mir rumgeschleppt, die ich mit niemandem kommuniziert habe, so und habe das damit, glaube ich, auch kompensieren wollen, so ja.
Ja, und ja, danke fürs Teilen und wie geht's dir dann, also so im Vergleich mit Lampenfieber oder Bühnenangst oder auch, weil du singst ja auch, also mhm. Genau, das haben wir noch gar nicht gesagt. Du yeah. Ihr habt ja jetzt ein frisches Bandprojekt
mhm.
Und du bist dort Sängerin und so. Und wie, also weil ich kenne das nämlich auch.
Ja.
Wie ist es nüchtern? Also wie ist so da für dich der Unterschied? Oder auch, keine Ahnung, also wie hast du das dann gemacht? Also es ist ja auch eine Leistung, dann sich nicht mehr
mhm.
abzuschießen oder zu helfen auch. Weil ich meine, die Substanzen, jetzt egal welche Droge, das macht halt nun mal selbstbewusster und es löst nun mal Ängste und man scheißt halt mehr drauf. Also man, ne, das ist ja auch das Fiese daran, weil es halt auch wirklich ja hilft für den Moment.
Ja.
Ja, wie geht's dir heute?
Also für mich war das auf jeden Fall wie neu laufen lernen in emotionaler Hinsicht. Also es war immer wieder eine Überwindung, ohne irgendeine Substanz in Gruppen zu gehen. Und nachdem ich dann ein halbes Jahr sauber war, habe ich dann einen ambulanten Therapieplatz bekommen, zum Glück. Ich habe vorher auch schon öfter eine Therapie machen wollen, aber keine passende Hilfe gefunden. Also da, das war super schwer. Aber als ich dann das halbe Jahr geschafft habe, habe ich diesen Platz bekommen und das hat mir sehr geholfen. Also mein Therapeut hat mir da sehr viel mitgegeben an Bildern, die ich da nutzen kann und so Mechanismen, auch mich da selber besser zu verstehen. Und dann war das einfach wirklich wie ein neues Laufen lernen. Also dann auch irgendwie mit sich selber nicht so streng zu sein, wenn es halt nicht klappt. Und ja, gerade im Bandkontext, also das erste Mal auftreten, war vorher die Hölle. So. Also ich hatte so ein Lampenfieber. Aber als ich dann drin war, ging's. So am Anfang war meine Stimme auch noch ein bisschen zittrig und dann ging's aber. Also als ja, das, ja, voll. Dann konnte ich es auch ausblenden.
Ja.
So.
Ja, voll, voll gut. Also wir haben bei uns in der Band auch Lampenfieber zum Teil und wir haben die Regel, mir war das irgendwie wichtig, dass wir nichts, also kein Alkohol trinken, bevor wir auf die Bühne gehen.
Oh, super.
Ja, weil ich irgendwie finde, klar, es ist challenging und so, aber der Lerneffekt ist einfach so viel größer, wenn man sich dieser Angst einfach stellt.
Mhm.
Und dann das Gehirn auch wirklich einfach lernt, hey, wir sterben nicht daran.
Mhm.
Und was ist das Schlimmste, was passiert? Man kann es einfach voll verscheißen.
Ja.
Okay, ja. Aber dann, ja, also und das ist uns passiert in einem Konzert, was uns am allerwichtigsten war. Und das war uns so, für uns so bedeutsam und wir haben es so verkackt.
Oh, krass,
und
ja.
wir sind daran so, also für unseren eigenen Anspruch irgendwie halt verkackt. So, es war jetzt nicht. Also wir haben jetzt nicht das Feedback bekommen, dass es scheiße war, aber so, ne, wir haben halt Fehler gemacht und so weiter. Und dann war es, aber wir sind daran so gewachsen. Also wirklich, wir haben uns danach so stark verändert und uns hat das so nach, also für uns selbst persönlich unglaublich. Also wir haben da so zu uns gefunden auch, wie wir und wer wir sein wollen auf der Bühne und auch musikalisch nochmal. Das war so richtig, es hat so voll viel in Gang gesetzt. Und ich finde das dann, also genau, also so im Singen oder die ganze Bühnenerfahrung, ich finde es so wichtig, mir war das total wichtig, dass wir da alle nüchtern durchgehen und dann eben auch, ja, daran eben so wachsen und uns auch konzentriert sind einfach, weil man probt dann wahnsinnig viel und so much effort, ja, und dann konsumiert man etwas, was einen stumpfer macht, dabei sollte man überpräsent sein, ja, so präsent wie möglich, genau, also, ne, und ja, also das ist voll, also genau, was du sagst, das ist irgendwie bei uns ähnlich, ja. Und fällt es dir heute leichter, also jetzt auf die Bühne zu gehen oder in den Proberaum und als damals mit?
Viel leichter. Also,
also
ich muss sagen, dass halt mit der Nüchternheit auch irgendwie so, also ich habe weniger Angst zu scheitern so mittlerweile. Ich bin einfach nicht mehr so streng mit mir selber. Und gerade was den Gesang anbelangt, also ich habe halt auch schon immer irgendwie so Songs und Gesangsmelodien im Kopf gehabt. Ich schreibe schon sehr, sehr lange Songtexte und es war halt immer so ein Traum, den ich nie umgesetzt habe, weil ich das Selbstbewusstsein nicht hatte, laut in ein Mikrofon reinzusingen. Alleine, also ich habe in einer Piratenband gespielt, da habe ich im Chor gesungen, das ging, aber alleine war es halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und das war mit der ersten Band in der Soberphase, habe ich das dann geübt. Und da hat auch mein damaliger Freund hat mich da super empowered, so, also da einfach auch dann das Mikro in die Hand zu nehmen und zu singen halt so. Und das habe ich dann halt irgendwie auch gemacht. Und es wurde dann auch lauter und lauter. Und jetzt ist es halt so, auch in dem neuen Bandprojekt, dass ich es einfach flowen lassen kann, so dass ich das einfach dann auch, ich habe das im Kopf und kann das dann auch in den Raum reingeben, ohne Angst vor Bewertungen zu haben oder so. Und das ist voll schön. Ja, das tut richtig gut. So, ich weiß nicht, du singst ja auch, ne? Oder?
Ja, genau.
Ist das bei dir
ja,
auch so?
Ja, ich habe überhaupt, ja, total. Ich habe überhaupt mit dem Singen angefangen, weil ich hatte mich eigentlich als, ich wollte nochmal ein Schauspielstudium machen. Mhm. Das war ursprünglich, also so kam das. Und habe dann im Zuge der Vorbereitungen, weil wenn man dann eine Runde weiterkommt, eben Gesangsstunden genommen. Und dann habe ich diese Gesangsstunden genommen, um mich eigentlich auf diese Schauspiel-Audition vorzubereiten. Und dort habe ich dann in der Gesangsstunde gemerkt, ich habe voll viel Angst vorm Singen. Mhm. Also ich habe richtig Schiss. Also es ist mir unglaublich unangenehm. Mhm. Und also ja, es war einfach wirklich, es geht so tief rein, finde ich.
Ja.
Und das fand ich so spannend. Also es fand ich unglaublich spannend, ja, weil ich habe gemerkt, ich bin so unsicher und habe eben auch so viel Angst vor Bewertung und ist das jetzt irgendwie gut oder nicht. Und es ist dann so die eigene Stimme, die ist einfach so nah bei einem auch. Und das ist jetzt, ich weiß auch nicht, also das war irgendwie super spannend. Und das war der größte Reiz, dann da weiter dran zu arbeiten. Diese Angst zu verlieren, das war wie Therapie. Und ich habe dann noch so eine kleine, Gesangsausbildung ist eigentlich nicht, das ist so privat, waren wir in so einer Gruppe, also es ging so ein Jahr, genau, so eine Fortbildung sozusagen, gemacht. Und da bin ich auch nochmal total persönlich gewachsen einfach, ja, also, und ja, und es hat einfach so viel Spaß gemacht, ich weiß auch nicht, man bleibt dann irgendwie dran und macht seine Übungen und so und es erfüllt einen so von vorn bis hinten, ich weiß nicht, so ging das mir und genau, und dann eben auch immer nüchterner geworden und so. Also irgendwie finde ich es einfach spannend, sich zu challengen und über diese, also so ein bisschen in diesen Schmerz auch hineinzugehen. So.
Ja, ja.
Und durch diese Angst so durchzugehen und das ist, und dann zu merken, boah, auf der anderen Seite ist man irgendwie ein bisschen jemand anders geworden. Nicht, dass man jetzt unbedingt jemand anders werden sollte, aber natürlich ist das belastend, wenn man so mit so vielen Ängsten einfach die ganze Zeit und irgendwie Dinge machen wollen würde, aber sich nicht traut und so. Und das ist dann einfach ein geiles Gefühl, es dann gemacht zu haben und so.
Ja, ja. Ja, also wenn man dann auch so merkt, also wenn man dann schon über den Punkt hinweg ist und dann an dem Punkt ist, an dem man die Sachen dann einfach macht und das dann erstmal realisiert, so und mal einen Vergleich setzt, wie das jetzt vor 3 Jahren gewesen wäre. Also das ist krass einfach.
Ja.
Das ist so, so schön. Ja.
Ja. Ja, ja, total. Total. Ich find auch. Und sich die Sachen auch erlauben, auf die man so richtig Bock hat. Das war für mich auch eine Zeit ein Thema. Ich habe immer so merkwürdige, ich habe eigentlich gemacht, worauf ich Bock habe. Ich bin dahin gezogen, worauf ich Bock hat und so, aber immer noch mit so einem kleinen komischen Kompromiss, der nicht hätte sein müssen. So, ich weiß auch nicht. Ich wollte ursprünglich Tänzerin werden.
Ja.
Und weil ich aber nicht, also in der Tanzgruppe nicht die Beste war, weil es jemanden gab, der besser war als ich, also der Lehrer und die Lehrerin, aber auch noch irgendwie eine, aber auch noch eine andere Person, habe ich gesagt, nee, aber das so war meine Logik früher, krass, weil ich bin nicht die Beste in dieser Sache, deshalb darf ich die Ausbildung zur Tänzerin nicht machen.
So völlig sich banal. Das selber nicht erlauben,
ja, genau. Und beim Singen, und das hat jetzt ja lange gedauert, also ich bin ja auch Mitte 30, also wir sind ja in etwa gleich alt, war es dann, also es hat einfach so ganz lange gedauert, ich weiß auch nicht. Und da habe ich gesagt, okay, diesmal muss ich nicht die Beste sein im Singen. Ich mache es trotzdem. Insbesondere, weil ich auch Bands liebe, wo es ja auch überhaupt, dann dachte ich so, Linda, Alter, was für Musik hörst du denn?
Ja.
Also du liebst ja Musik, die nicht perfekt ist, die nicht perfekt aufgenommen ist, wo, keine Ahnung, Leute ein bisschen schief singen und so und die rau ist und die nice ist und die echt ist und keine Ahnung, sei es Velvet Underground oder sei es irgendwie The Breeders, eine meiner absoluten Lieblingsbands oder Messi Star, wo sie so schüchtern ist, dass sie nicht mal jemanden irgendwie die Augen gucken kann und auf der Bühne steht und einfach nur, und ich denke mir so, oh mein Gott, ich liebe so sehr, wieso erlaube ich mir das nicht, wieso muss alles so perfekt sein? Und das war echt voll die, keine Ahnung, das war voll die Heilung, also voll die Heilung. Das ist jetzt immer, es hört ja nicht auf, aber es war irgendwie echt schön einfach. Ich würde gerne noch mal wissen, wenn es für dich okay ist, wie sozusagen so der Weg war, also was so, wie du getrunken hast, was so dann noch dazu geführt hat, dass du dann nüchtern geworden bist, weil oft, wenn man nüchtern werden möchte, also es ist halt einfach so teilweise so ein langer Prozess. Und ich glaube, wenn Menschen zuhören, die aber noch trinken und die sagen, ey, eigentlich will ich das auch, aber ich schaff's nicht. Ich glaube, es ist wichtig oder es tut gut zu hören, dass es eben auch nicht von heute auf morgen passiert bei den wenigsten, sondern dass es immer wieder ein Struggle auch teilweise sein kann. Muss es nicht, muss es überhaupt nicht, aber irgendwie oft ist es so, weil wir auch so wenig Vorbilder haben und so oder so wenig drüber geredet wird. Magst du da noch so ein bisschen mehr erzählen, wie ich dazu kam, oder?
Ja, also ich habe so mit Mitte 20, glaube ich, so angefangen zu realisieren, dass problematisch wird, also einfach auch, weil ich so heftige emotionale Tiefs hatte, tagelang nach irgendwelchen Partys oder also gerade wenn es dann wieder so eskaliert ist, also das waren unfassbare Tiefs, also es war ganz, ganz schlimme Panikgeschichten halt so, ne, aber auch so krass depressive Schübe. Also meine Hirnchemie war halt komplett aus dem Gleichgewicht einfach. Und da habe ich das schon gemerkt, dass es langsam problematisch wird. Und ich war auch einfach in einem Umfeld, was teilweise super problematisch konsumiert hat. Und uns war das allen auch klar, so dass es zu viel ist teilweise. Und es gab dann immer so Phasen, in denen ich dann mal versucht habe, mir zu beweisen, dass ich auch nüchtern sein kann, ne? Dass man mal so einen Monat ohne alles macht. Und das war dann schon so, also es war dann schon so heftig irgendwie. Es fühlte sich so viel an, so einen Monat nüchtern sein zu können. Und danach dann aber doppelt so doll weitermachen, ne? Also dann hat man sich
das bewiesen. Woran liegt das? Was denkst du?
Ja, genau. So, dass man sich das einfach so bewiesen hat und ja, das geht jetzt und dann kann ich ja jetzt wieder, mein Hirn ist jetzt wieder einigermaßen in Gleichgewicht, so, dann kann ich ja jetzt wieder loslegen, so.
Ja, that's the trick. Ich meine, es ist immer geil, einen Monat Pause zu machen, aber oft ist es eben das, ja. Ich kann es ja eh.
Ja, so, ich habe ja kein Problem. Ja, okay. Ich habe ja keine körperlichen Symptome, also hatte ich schon, ich habe schon gemerkt, dass ich, also keine körperlichen, aber auf jeden Fall psychische Entzugs Symptome hatte, so.
Ja.
Aber ja, genau, und da gab es auf jeden Fall immer mal so Phasen, in denen ich versucht habe, aufzuhören oder mal runterzufahren, dann mal den Alkohol wegzulassen oder mal die und die Substanz wegzulassen, dass man wenigstens ein bisschen Fahrt rausnimmt, so. Und dann hatte ich halt ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis halt. Also wir waren immer nach so Clubnächten oder so, waren wir halt häufig noch so After-Houren oder so und auf so einem Abrisshaus da auf dem Dach. Und da war ich mit meiner damaligen Beziehungsperson. Und wir hatten halt auch wieder eine Nacht voller heftigsten Mischkonsum hinter uns. Also unfassbar viel durcheinander konsumiert. Und ich lag dort oben auf dem Dach und habe halt meinen Körper nicht mehr gespürt und ich war auch mehrmals kurz weg und hat mich immer wieder zurückgeholt, also wir hatten auch kein Handy mit da oben oder so, dass man irgendwie hätte einen Arzt rufen können, so, und es hat mich halt immer wieder so zurückgeholt, das Bild von meiner Nichte, weil genau, meine Nichte ist halt ein super wichtiger Mensch für mich und irgendwie kam dann das Bild von ihr immer wieder so und ich habe dann so gemerkt, so fuck, wenn ich jetzt hier irgendwie sterbe oder so, also das Gefühl hatte ich halt da oben, dass es jetzt auch vorbei sein könnte. Was bekommt sie denn dann für eine Nachricht? So, also dass ihre Tante jetzt irgendwie so krass viel konsumiert hat, dass sie jetzt hier stirbt auf dem Dach. So, und das kam halt so mehrmals in meinen Kopf irgendwie. Und ich bin dann nicht, also es ging dann irgendwann wieder. Es hat ein paar Stunden gedauert, bis ich irgendwie wieder einigermaßen laufen konnte. Und ein paar Tage, bis ich dann wieder einigermaßen fit war, so. Aber ich habe das überlebt, so. Aber für mich hat sich das angefühlt, als ob es an dem Morgen auch hätte vorbei sein können. Und ich konnte ab dem Zeitpunkt weder PEP noch Teile noch Koks, das konnte ich alles nicht mehr anfassen. Also auch wenn ich gewollt hätte, so kleinste Mengen davon haben mich sofort wieder in diesen Zustand gebracht. Und dann blieb mir halt noch Alkohol, damit habe ich dann halt wie subventioniert. Also das war dann einfach so noch die letzte soziale Stütze, die ich dann noch hatte in so Situationen, die mir schwierig fielen oder sozialen Kontexten. Und das hörte dann auf, ich bin ja dann in so einer Piratenband gelandet und da war halt super viel Rum, Bier und Eskapismus am Start und habe dort dann Markus kennengelernt. Also wir sind dann auch zusammengekommen und wir haben beide problematisch getrunken. Und uns wurde dann Soda Club empfohlen, so der Podcast, den haben wir dann jeden Sonntag gehört und wir waren aber da selber noch in unseren Konsummustern drinne. Aber irgendwie hat mir das so einen Namen gegeben für mein Problem und es hat vor allem auch so diese Glaubenssätze überschrieben, dass Substanzkonsum irgendwie in irgendeiner Weise Punk oder Rebellion sei. So. Also eher im Gegenteil. Und ich glaube, das waren, oder halt auch, dass es krass das Patriarchat stützt oder so. Also es waren super wichtige Impulse für mich, die mich irgendwie nochmal ein bisschen bekräftigt haben, dann aufzuhören und Markus auch. Und wir haben uns dann wie so aneinander gebondet beim Aufhören. Und das war auch gut. Also ich weiß, dass das auch schief gehen kann. Aber bei uns war es auf jeden Fall gut, weil ich wusste, wenn ich nicht für mich nüchtern bleiben kann, dann bleibe ich es wenigstens für die andere Person, weil die hat dasselbe Rückfallrisiko wie ich. Und wenn ich jetzt anfange, fängt der vielleicht auch wieder an. Und so war es halt andersrum auch. Und genau, dann hat sich unsere Beziehung aber auch verändert. Wir haben uns dann getrennt. Aber wir sind noch super gut befreundet und haben ja auch das Pink Cloud Kollektiv dann quasi zusammen gegründet mit noch ein paar anderen. Ja.
Wow.
Genau.
Wow, danke fürs Teilen, hey.
Mhm.
Das ist eine heftige Geschichte, ja. Ich habe was Ähnliches erlebt. Auch so mit Anfangs 20 auch andere Substanzen und genau, also einfach, ich habe 1 Gramm MDMA auf einmal genommen. Und es ist ich wäre auch fast gestorben und das Krasse war auch, dass ich war bei meinem Ex-Freund, das war Silvester. Und ich hatte eine Art epileptischen Anfall anscheinend und die haben mich irgendwie versucht abzukühlen. Und mein Ex-Freund hat nicht die Rettung gerufen, weil er zu viel Angst vor der Polizei hat. Und es ist einfach so heftig. Also ja. Es ist einfach so, so krass. Ich hätte auch wie du draufgehen können und genau, und das ist dann, also dass es sowas braucht, weil, also das finde ich, ich weiß auch nicht, das ist, ja, ich, keine Ahnung, also voll schlimm, voll. Einfach nur richtig, richtig schlimm und dass man dann nach so einem Ereignis aber trotzdem noch weiter, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach Möglichkeiten sucht, wie man irgendwie Konsum in seinem Leben trotzdem noch integrieren kann.
Ja.
Also trotzdem noch, was kann ich denn jetzt trotzdem noch irgendwie machen? Also was ist für mich noch möglich, wo ich denke so, what the fuck, echt, was ist das?
Mhm.
Wieso, ist das so, genau, also ja, und dann ist es eben so gut, wenn man, wie du, neue Inspirationen durch Podcast, also wie schön, dass es sowas gibt.
Finde ich auch. Also gerade so die Geschichten von anderen Betroffenen und einfach auch da Identifikationsfiguren zu haben und halt auch weg von dieser Stigmatisierung zu kommen. Also ich muss auch sagen, dass es ultra schwer für mich war, eine Therapie zu finden in der Zeit, in der ich halt noch viel konsumiert habe. Ich musste meine erste Therapie deswegen abbrechen, weil im Therapievertrag stand, ich darf keine Substanzen konsumieren. Ich habe das einmal anklingen lassen in der Therapie und sie hat halt gemeint, entweder, also sie ist dafür nicht ausgebildet und kann mich nicht weiter therapieren, wenn ich da nicht aufhöre. So, dann musste ich die Therapie abbrechen, weil ich natürlich schon in diesen Suchtmechanismen drinne war. Und dann habe, und das fand ich halt richtig krass, und das hat halt mein Vertrauen auch ins Hilfesystem in der Zeit also sehr zerstört, so, weil ich war dann bei einer Psychiaterin, bin dann offen mit meinem Konsum umgegangen, habe das halt kommuniziert. Das war auch das Einzige, was ich bekommen habe, irgendwie alle paar Monate bei einer Psychiaterin halt zu sein, so. Und dann hat die mir halt Tabletten verschrieben, die in Kombination mit MDMA halt ein Serotoninsyndrom auslösen können. Das hat sie mir aber nicht gesagt. Das habe ich bei den Drug Scouts erfahren. So, und das finde ich halt schon heftig, dass da so ein riesen blinder Fleck besteht, dass so Drogenkonsum teilweise so über einen Kamm geschoren wird. Also zumindest war das so mein Eindruck, den ich dann hatte. So, und das hat es für mich dann auch erschwert, weiterhin irgendwie nach Hilfe zu suchen, weil ich mir dachte, so, das kann doch nicht sein. Also ich habe die Tabletten natürlich nie genommen, so, aber krass.
Was mag, also das verletzt dann so das Vertrauen auch, oder? In so Institutionen, wenn du denkst so, oh mein Gott, was? Also wie total. Gut ist, aber was ist das eigentlich, was da passieren kann? Ich kenne das nicht, was ist das?
Also beim Serotoninsyndrom, also wenn man zum Beispiel MDMA konsumiert, ist es ja so, dass Serotonin in den synaptischen Spalt kommt quasi im Gehirn. Und wenn man dann halt sowas wie Serotonin-Hämmer verschrieben bekommt, dann bleibt das ganze Serotonin dann da drinne, so, und dann kann es halt sein, dass man Krampfanfälle bekommt, Herzrasen, der Körper komplett überreagiert. Also das, was man auch bei einer Überdosis MDMA hat. Also genau.
Ja.
Und das fand ich halt. Und dann habe ich halt auch ich habe irgendwann eine Ausbildung nochmal angefangen zur Ergotherapeutin, weil ich mir dachte so, okay, ich bekomme hier keine Hilfe, ich lerne das jetzt selber so. Und habe das dann. Also es war auch super gut. Also es ist eine super tolle Ausbildung. Ich bin richtig froh, das gemacht zu haben. Und es hat, aber ich habe dann ironischerweise halt selber noch so süchtig in der Suchtklinik Praktikum gemacht. Und das war auch so heftig, in dem mitarbeitenden Zimmer halt, wie da über die Patientis teilweise gesprochen wurde, fand ich auch schwierig. Deswegen bin ich halt froh, dass wir jetzt in Richtung Entstigmatisierung gehen. So. Und also ich kann halt so voll verstehen, dass man gerade, wenn man andere Substanzen, illegalisierte Substanzen konsumiert, dass man dann so Hemmungen hat, sich Hilfe zu suchen oder einen Krankenwagen zu holen oder ähnliches, weil die so heftig stigmatisiert sind und teilweise dann, jetzt glaube ich nicht mehr, aber strafrechtlich verfolgt wurde halt, ne, wenn man da was dabei hatte oder so.
Ja, trotzdem, also ich finde gerade, wenn man bei einer Psychologin ist, so wie du, und die sagt, okay, das ist leider, ich bin dafür nicht ausgebildet, gut, fair enough, verstehe ich schon, sie können diese Therapie nicht weitermachen, weil das dem total entgegensteht oder whatever, okay. So, I see the point, aber das dann einem nicht, also du wirst dann so, ja, sorry, tschüss, aber zumindest sollte doch dir andere Stellen vermittelt werden, oder? Ist sie dann nicht dafür verantwortlich ein bisschen auch? Also dir dann einen anderen mitzuhelfen, einen anderen Therapieplatz zu finden, der eben dafür geeignet ist?
Also
wäre doch gut, oder?
Ja, also das war, glaube ich, dann einfach auch so, ich war dann noch ein paar Mal da, dann hat sich meine Konsumstruktur aber sehr, sehr intensiviert und dann habe ich so ein Schamgefühl gehabt, dass ich das dann einfach nicht angesprochen habe und auch nicht komplett offen war. Also ich habe mich da super gehemmt gefühlt und ich glaube, vielleicht hätte sie das sogar gewusst, wenn sie das Ausmaß halt, wenn ihr das bewusst gewesen wäre, aber das habe ich dann irgendwann noch nicht mehr kommuniziert. Also ich hatte auch einfach Angst vor, weiß nicht, also
Also du bist dann doch noch weiter zu der Therapeutin gegangen und hast einfach deinen Konsum verschwiegen, oder?
Ich habe den eine Weile ein bisschen runtergespielt, weil sie mir halt in Bezug auf meine Angststörung schon sehr geholfen hat, so. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ich das jetzt nicht mehr aufrechterhalten kann und habe das dann, ich bin dann nicht mehr hingegangen, so. Also ich hatte halt Angst.
Ja, ja.
So, ja, da stigmatisiert zu werden irgendwie.
Klar.
Und ich weiß aber nicht, ob sie das gemacht hätte. Also, es war auch, ich war halt auch nicht offen, so. Ja.
Ja, aber es braucht halt, also man muss halt Anlaufstellen kennen.
Mhm.
Also, das ist nun mal, wenn das fehlt, ja, wo gehst du hin? Also, wo, wer berät dich? Wo, wie, das ist so schwierig.
Ja.
Und ich finde, wenn man konsumiert oder auch Alkohol trinkt viel, also du hast es ja auch schon anklingen lassen, ist irgendwie so schwer, hinter Sachen zu bleiben teilweise. Zumindest geht es mir so.
Mhm.
Das kann man ja nur von sich selbst reden. Mir ist es schwer gefallen, wirklich teilweise hinter Projekten zu bleiben.
Ja.
Irgendwie, I don't know, ich weiß nicht. Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das manche machen. Es gibt ja richtig viele, auch MusikerInnen, die einfach viel trinken. Es gibt auch viele, die nüchtern sind.
Mhm.
Sehr, sehr viele und so. Also genau, da wird es eh auch nochmal eine Podcast-Folge zu geben, weil es sehr, sehr viele sind. Und eigentlich,
ja.
Und eigentlich das Bild auch gar nicht so richtig stimmt, was wir so haben von der Musik, Business und so weiter. Also genau, also gibt es super viele Gegenbeispiele. Aber trotzdem gibt es natürlich trotzdem ganz, ganz viele, die irgendwie kreativ arbeiten und richtig fleißig sind und trotzdem wahnsinnig viel trinken. Und ich frage mich mal, wie macht ihr das? Das ist ja eine Mordsleistung. Ich könnte es nicht. Also ich bin da, könnte ich nicht, viel zu, keine Ahnung, chaotisch oder so. Das wird mich permanent viel zu sehr aus der Bahn wieder werfen, als dass ich gut arbeiten kann.
Mhm.
Also schon in einem Angestelltenverhältnis, wo alles so ein bisschen simpler ist, aber so kreativ, das geht, also für mich persönlich geht das gar nicht. Wie geht's dir damit?
Also für mich ging das an sich ganz gut zusammen. Also gerade so in so kreativen Schaffensprozessen oder so, da ging das schon, aber bei mir war dann eher das Problem das Commitment, ne? Also, dass ich dann auch verlässlich bin. Ich hatte dann so zu tun mit meinen ganzen Konsumfolgeschäden, dann war ich super unzuverlässig. Also auch wenn ich dann nach diesen Auftritten mich dann irgendwie so komplett abgeschossen habe, das kannst du halt, also anstatt dann halt mal irgendwie ordentlich mit abzubauen, damit das alles schneller geht und so, dann ist man da komplett verpeilt und bringt sich da halt nicht richtig ein oder vergisst halt Sachen oder so. Und ich habe das dann im Nachhinein in einem anderen Projekt, Bandprojekt, dann halt mal aus der anderen Perspektive mitbekommen. Und dann habe ich das dann auch gecheckt, so wie anstrengend das auch für die Mitglieder gewesen sein muss, die halt einigermaßen nüchtern waren in unserer Band. So. Also das war dann so, glaube ich, mein Problem. Und halt einfach auch dran zu bleiben und regelmäßig da zu sein und so. Und da auch gut Input zu geben, so, und mit an Songs zu arbeiten und so. Das ist jetzt halt alles viel, viel besser geworden. Und jetzt merke ich halt, was eigentlich rauskommen kann, wenn man sich wirklich in eine Sache dann investieren kann, so, wenn man einfach diese ganzen Folgestörungen nicht mehr hat.
Gibt's noch was? Was du irgendwie, keine Ahnung, was du noch teilen musst, ein Thema, was dir noch besonders wichtig ist?
Also ich finde es immer noch ganz spannend, also so das Thema halt erstmal so Suchtprävention, ne? Also ich finde zum Beispiel, dass so Suchtprävention halt eben nicht bei irgendwelchen abschreckenden Bildern oder so Aufdrucken auf Bierflaschen oder so anfängt, sondern halt so bezahlbarer Wohnraum, so faire Löhne, also einfach auch so, dass man gegen diese prekären Verhältnisse auch was tut, so, und ich habe halt auch das Gefühl, dass eben so, also Konsum wird oft so als individuelles Versagen angesehen, und ich und nicht als kollektives Symptom, was eigentlich auf dysfunktionale Strukturen hinweist. Und ich finde das halt super, super wichtig, in dem Kontext auch nochmal zu sagen. So, und ja, genau. So.
Ja, total. Ich unterschreibe das. Absolut.
Mhm.
Und auch, also das war jetzt irgendwie die letzte Podcast-Folge, tatsächlich auch eine ganz aktuelle Studie, die ich dazu eben gelesen habe, die mich auch so schockiert hat. Also in Großbritannien 69% der MusikerInnen eine erhöhte Suizidrate haben.
Boah.
Und da sagen jetzt dann, ja, und dann ist auch nochmal der Unterschied zwischen den männlichen Musikern und den weiblichen auch nochmal so krass, weil bei männlichen sind es nur 20%. Also allein darüber könnte man einen komplett Podcast machen.
Mm, ja.
Genau, aber eben diese Prekarität, die dann auch dann oft so, ja, die sind so Musiker, Musikerinnen sind so, oder KünstlerInnen, keine Ahnung, halt so stark, also haben eh schon so halb einen Schaden und bringen sich deshalb alle um oder sind deshalb schon so destruktiv mit sich keine Ahnung, so zerstörerisch drauf. Was ja, wenn wir das nehmen, was du gerade gesagt hast, ja gar nicht stimmen muss, sind einfach die Verhältnisse so unglaublich schwierig.
Ja.
Es ist wahnsinnig schwierig. Es ist, es wird einem einfach nicht so leicht gemacht. Und das führt eben zu ganz viel Ballast, den man eben mit sich rumzutragen hat. Und dann es versucht zu, sozusagen, sich selbst zu therapieren mit Alkohol oder sonst was.
Genau, also was ich auch nochmal, ich weiß nicht, wie du das Thema siehst, aber ich finde es auch, wir haben halt irgendwie Drogen, die sind legal, wir haben Drogen, die sind illegal. Und ich persönlich denke, dass Suchtprävention auch wäre, dass man sich seine Rauschmittel frei wählen darf, so halt aufgeklärt. Aber ich denke, dass jeder Mensch anders ist, jeder Mensch anders auf Substanzen reagiert. Und wenn aber irgendwie offiziell nur Alkohol zur Auswahl steht und eben super viele Menschen da suchtaffin sind, dann ist es halt super, super schwer, sich zu berauschen, ohne süchtig zu werden. So. Und deswegen bin ich halt der Meinung, dass man da wegkommen muss von der Legalisierung von der Substanzen. Also ich denke, dass es auch Prävention wäre, weil es eben, also in meiner Welt gibt es Sucht- und Rauschmittel, die für Menschen Menschen reagieren halt unterschiedlich.
Also ich stimme dir, ja, da sind wir ein bisschen anderer Meinung, aber das macht ja gar nichts.
Ja.
Ich stimme schon zu, dass jeder vielleicht irgendwie anders auf Mittel reagiert. Ich bin der Meinung, und ich mache mich da sicher unbeliebt, aber ist mir egal, ich sehe halt, dass Alkohol legal ist und am meisten konsumiert wird und alle anderen Drogen sind illegal, sind, okay, bei weitem körperlich nicht so schädlich wie Alkohol. Das zeigen ja auch ganz, ganz, ganz viele Studien. So, deswegen, ich will nicht sagen, dass die und die und die Droge schädlicher ist, gefährlicher ist als Alkohol. Das stimmt nicht eigentlich.
Ja.
Aber trotzdem finde ich schon gut, ein Statement zu setzen und zu sagen, das ist nicht das wollen wir nicht. Und das nicht zu erlauben. Also wäre ich in der Politik, würde ich keine Droge. Ich würde auch nicht Weed legalisieren. Ich weiß, das hassen mich alle, aber ich finde das falsch. Also ich finde, es sollte trotzdem viel, viel, viel mehr aufgeklärt werden. Ich bin nicht dafür, dass man Drogen legalisiert.
Ja.
Aber wurscht, ja, das ist ja. Ist ja, kann ja jeder so sehen, wie er oder sie möchte, aber ja.
Ja, also am besten wäre natürlich, wenn man einfach an Strukturen arbeitet, ne, die irgendwie nicht suchtfördernd sind. So, aber ich finde halt auch eben, wie viele Kollateralschäden wegen der Illegalisierung von Drogen halt passieren. Also extrem schlecht gestreckte Drogen. Viele Menschen sterben eben auch an der Strecke. Wären halt alles so Sachen, die müssten nicht passieren, wenn
es gibt in Wien gibt so einen Check, so ein Check-It heißt es.
Ja,
da
stimmt.
Kannst du hingehen und kannst einfach deine, was du hast, kannst du dort anschauen lassen und Genau, und es gibt auch die Suchthilfe Wien, die auch ganz anders damit umgeht, also die, an die man sich wenden kann, die sehr offen sind und was auch ein super Konzept ist. Also für die, die eben schon konsumieren, finde ich das super, dass sie eben nicht stigmatisiert sind, dass sie das Gefühl haben, hey, ich kann mit meinen Problemen und Issues irgendwie hinkommen und ich möchte auch einfach ab und zu konsumieren und das irgendwie dabei Hilfe bekommen und dann kriegen sie das. Und das finde ich großartig.
Ja.
Ich meine, auf einer politischen Ebene wäre ich Politikerin, würde ich es nicht legalisieren lassen. Mhm. Genau. So, aber du hast voll recht. Also es ist total wichtig, dass man offen damit umgeht, dass auch darüber gesprochen wird, dass auch nicht verurteilt wird, dass Menschen geholfen wird, dass es auch an sicheren, genau, dass es irgendwie sicher ist, dass man da irgendwie vielleicht dann auch auf Qualität schaut bei seinem Konsum und so, aber ja.
Ja.
Wie ist es denn eigentlich, wenn ich nochmal das Thema wechseln darf, mit deinem Freundeskreis? So. Mhm. Also sind einige auch nüchtern, habe ich jetzt so rausgehört, aber gibt es Freunde, Freundinnen, die genau, einfach auch noch trinken oder so oder auch noch anderes, mit denen du noch befreundet bist? Oder wie ist es so sozial für dich? Das ist nämlich auch eine ganz große Angst von ganz vielen.
Also ich muss sagen, dass sich mein Freundeskreis zum Teil geändert hat. Einige sind auch sober geworden. Dann sind noch einige dazugekommen, die eben auch da ähnliche Ansichten haben. Ich denke, das sieht man dann irgendwie auch an oder man bewegt, also ist ja dann irgendwie auch anders unterwegs. Ich muss auch sagen, dass ich so meinen alten Freundeskreis auch echt, also es fiel mir gerade am Anfang auch ultra schwer, nicht mehr so krass auf Raves zu gehen oder in diese Räume zu gehen, wo ich die Leute treffe, weil ich habe die auch alle noch ein bisschen lieb, so in guter Erinnerung. Ich habe halt auch einfach, also zwei Menschen an Psychosen verloren, so, die sind seit Jahren in Psychosen gefangen, so, was super schwer ist, war super schwer, sich da irgendwann doch abzugrenzen, so, weil es irgendwie so ist, als ob dann so die Hülle von der Person noch da ist, aber die Person selber halt irgendwie nicht mehr so erreichbar und es war teilweise auch ganz schön bedrohlich. Also es waren schon krasse Filme, die sie sich da teilweise gefahren haben. Und eine Freundin hat sich halt auch das Leben genommen, so, weswegen ich es halt auch super wichtig finde, dass das, also weil bei ihr war das, glaube ich, auch so ein Ding von, sie wurde als depressiv wahrgenommen, aber wie viel, also klar, sie war auf jeden Fall depressiv, aber wie viel Einfluss dann auch quasi der Alkohol auf diese Impulsentscheidungen hatte, das wurde halt irgendwie so in einigen Kreisen auch ausgeblendet. Gott. So und genau. Also fehlt mir schon schwer, so
leid,
ja. Also es fiel mir auf jeden Fall schwer, Menschen loszulassen. Also ich musste Menschen auch teilweise bewusst loslassen, die noch in sehr, sehr krassen Konsummustern sind, weil das für mich gar nicht mehr ging. Also man kann es natürlich mal ansprechen, aber man kann die Menschen da nicht rausziehen oder so. Aber das dann die ganze Zeit mithalten, ging für mich halt auch nicht. Also schon gar nicht nüchtern so. Das ist einfach zu krass, weil das diese Kreisläufe sind, immer wieder dieselben Kreisläufe. Und das war dann irgendwann auch Selbstschutz so. Ja.
Ja, und das ist auch total wichtig und das ist auch total gut, da zu sagen, okay, zu manchen Personen kann ich einfach keinen Kontakt halten, weil ich will ein anderes Leben. Und das ist total legitim und das heißt auch nicht, dass man böse Gedanken hat oder so über diese Personen, sondern einfach nur, dass man sich weiterentwickelt hat und das passiert auch mit allen möglichen anderen Themen. Also das ist nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat sich irgendwie so ein bisschen auseinandergelebt und der Fokus ist irgendwie unterschiedlich. Und ich finde, man darf sich auch bewusst aussuchen, mit was für Menschen man sich irgendwie umgeben möchte und so. Und das, Genau, aber hart, danke fürs Teilen. Ganz, ganz schlimme Geschichte natürlich. Und oft ist es ja, das ist so das Gemeine halt beim Alkohol, weil das eben eine depressionsfördernde Substanz ist.
Ja.
Und dass diese Menschen sich gar nicht umgebracht hätten, trotz Depression oder so.
Ja.
Sondern ist halt sehr unter Alkoholeinfluss, einfach total berauscht, dann diese, also sie sind in ihrer Depression gestärkt sozusagen durch den übermäßigen Alkoholkonsum plus enthemmt.
Ja, ja.
Und das führt dann zu irgendwie zu Suizid. Also nur so kurz als Zahl, 2023 verstarben in Deutschland 5600 Personen an Suizid durch Alkohol.
Boah.
Und also da sind alle möglichen Sachen dabei, so auch zum Beispiel Alkoholdelir fällt da zum Beispiel drunter. Also das sind dann tödliche Symptome während dem Entzug, weil der Entzug ja dann ab einem bestimmten körperlicher Abhängigkeit eben auch, also nur falls jemand hier zuhört, unbedingt begleitet gemacht werden soll. Das ist, kann unbegleitet wirklich eben lebensgefährlich sein. Solche Sachen gehören dazu, alkoholinduzierte Psychosen gehören auch dazu, Alkoholvergiftung fällt auch mit darunter, unter diese Personen, aber auch eben dann so Sachen wie Suizid. Genau, und das ist, das sind sehr, sehr, also das ist unglaublich viel natürlich und dann ganz schlimmes Einzelschicksal, dann auch eben für alle Betroffenen nochmal mein Beileid.
Ja.
Ja, wie, und du warst aber zu der Zeit schon nüchtern, als das passiert ist, oder,
ja.
Oder wie, Entschuldigung, wenn du drüber reden magst, du musst auch, also genau, wenn du die Frage beantworten möchtest.
Genau, also zu der Zeit war ich schon nüchtern und es fiel mir einfach, also es war schockierend so und es fiel mir auf jeden Fall sehr schwer, auch so wie dann danach halt teilweise damit umgegangen wird und wenn dann halt, keine Ahnung, irgendwelche, also für mich war es halt super schwer, dann so Geschichten von ihr zu hören, in denen sie halt so getrunken hat. Und das wurde wieder wie HeldInnen-Geschichten erzählt. Klar, von Menschen, die sich da noch nicht reflektiert haben, die es nicht auf dem Schirm haben. Aber es war für mich halt so, mir fehlen da irgendwie die Worte so, es war einfach verstörend irgendwie, wenn dann irgendwie Witze über die Substanz gemacht werden, die für den Tod verantwortlich sind, so und
das ist verstörend. Das ist total verstörend, ja.
Ja, und deswegen, also ja, und also auch super schwer war halt eben auch die andere Person, die halt, wie gesagt, in dieser Psychose gelandet ist, weil das auch eigentlich wie ein Tod, und da war ich selber halt noch so halb drinne, so als das passiert ist. Und das war auch heftig, weil die Person einfach auch total, also einfach in unserem Hilfesystem nicht angekommen ist, so, ne? Der war dann mehrmals auf der geschlossenen, das war, hat Medis bekommen, keine wirklich weiterführende Behandlung oder so und hat sich dann halt weiterhin selbst medikamentös behandelt und dann aber, weil ihm niemand mehr irgendwas verkaufen wollte, mit ganz, ganz schlecht gestreckten Straßenmeth so. Und das ist halt so heftig, also das baut irgendwie so eine, ich weiß nicht, das ist so eine Ohnmacht, die da in einem entsteht, wenn man dann irgendwie so die Strukturen sieht und irgendwie so Schicksale, die eigentlich vermeidbar wären, wenn wir irgendwie auch zum Beispiel sowas wie freie Therapiewahl hätten oder so. Oder die Menschen mehr Mündigkeit hätten in der Wahl der Sachen, die ihnen persönlich gut tun. So. Also gerade wenn es auch um genau Therapien geht oder ja, so. Das hat halt gefehlt.
Auf was bist du stolz? Auf dich?
Also auf jeden Fall bin ich gerade richtig stolz, dass das mit dem Pink Cloud Kollektiv so gut läuft. Und das ist halt so gerade wirklich hammer schön. Und da bin ich echt schon stolz auch drauf. und auch, dass das so, ja, und auch es sind einfach auch so tolle Menschen am Start. Das ist so eine schöne Dynamik auch. Also auch so eine richtig schöne Gruppendynamik, die sich halt auch sauber einfach safe anfühlt und es ist sehr, sehr cool. Und einfach, also auf einiges halt so auch einfach auch aufgehört zu haben, da bin ich auch stolz drauf, so dass da rausgekommen zu sein irgendwie. Und halt auch aufs, zum Beispiel aufs Mucke machen oder so, also sich auch immer wieder irgendwie zu überwinden und da bin ich auch immer wieder stolz, wenn ich es dann schaffe, doch so einen Schattensprung irgendwie zu wagen, so.
Ja, richtig. Genau. Toll. Nein, das ist so, ja. so schön, ja.
Ja.
Welche Kompetenzen hast du für dich erworben, seitdem du nüchtern bist? Was sind Dinge, die du jetzt so gut machst irgendwie?
Ich glaube, Sachen, die ich mir vornehme, auch umzusetzen und zwar komplett umzusetzen. Also ich habe immer schon gerne Sachen gemacht, Projekte gestartet oder war kreativ, aber die dann auch wirklich umzusetzen und dran zu bleiben, das ist was ich jetzt lerne. Dann auch so das Schreiben halt weiterzuentwickeln. Ich habe auch, stimmt, in der Nüchternheit auch ein Buch geschrieben. Schattentänzer heißt das. Also es ist ein kleiner
Kurzgeschichtenband. Sagst du mal so nebenbei.
Also das ist so ein Self-Published-Buch so. Aber es, genau.
Ja, kann mit,
ja.
Ja,
geil. Ja, also.
Ich habe übrigens auch ein Buch geschrieben. Ist ja, ach so, ich habe fast vergessen.
ja, das war auf jeden Fall auch letztes Jahr. Habe ich eine Weiterbildung noch gemacht, auf meine Ergotherapeutin drauf, zur Entspannungspädagogin, wo man dann so PMR und sowas lernt. Und wunderschön, war eine richtig gute Weiterbildung. Und da bin ich, und ich trage halt auch schon sehr, sehr lange so Metaphern mit mir rum. Also ich habe super viele Metaphern zu allen möglichen im Kopf so und habe davon dann irgendwie so 4-mal runtergeschrieben. Und das war so ein heftiger Moment, weil ich irgendwie 2 Wochen hyperfokussiert an diesem Buch saß und geschrieben habe so und dann auch irgendwie das Bedürfnis hatte, das jetzt nach draußen zu bringen und dann habe ich halt geguckt, wie das also niedrigschwellig geht und habe das dann quasi veröffentlicht, auch mit so Bildern, die habe ich mit Hilfe von KI gemacht, die Bilder, weil die sollen so ein bisschen psychedelisch werden. Aber genau, die Geschichten kommen halt so, sind halt so komplett rausgepluppert irgendwie. Und das war richtig schön. Und da habe ich auch eine Lesung gehabt auf unserer ersten Pink Cloud-Veranstaltung. Das war auch krass, so das irgendwie vorzulesen. Und ja, genau.
Oh, super. Ja, das Buch werden wir auch verlinken natürlich.
Mhm. Cool.
Kann man dann kaufen.
Yes.
Ja. Oh, super. Sehr, 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 sehr cool.
Ja.
Was würdest du deinem, wenn du so Shoutout an dein jüngeres Ich, was irgendwie so soziale Ängste hatte, irgendwie viel konsumiert hat, alle möglichen Drogen, was würdest du ihr sagen, der Franzi von vor einigen Jahren, wie das Leben heute ist?
Also ich würde ihr auf jeden Fall sagen, dass das Leben ohne Drogen viel, viel rauschhafter ist. Also das, ja, schwierig. Also ich muss echt sagen, die Wahrnehmung, ich finde es auch Wahnsinn, im Frühling zum Beispiel rauszugehen und so diese Natur auch so klar und voll wahrzunehmen und so unverstellt. Und also für mich fühlt sich das schon teilweise sehr rauschhaft an, wenn man einfach nur also präsent ist so und das halt lernt, irgendwie präsent zu sein. Das ist eigentlich für mich so der schönste Rausch. Und ich glaube, das würde ich ihr auch sagen, und dass sie sich auch trauen darf, nüchtern, einfach mal nüchtern tanzen zu gehen und so. Weil das mache ich jetzt immer noch und es ist auch so ein Rausch für mich. Es ist so, so schön, die Musik einfach zu hören. Aber ich glaube, es ist auch schwer, ihr diese sozialen Ängste zu nehmen, weil das ein Prozess ist, so der dauern kann. Deswegen wüsste ich nicht, was ich ihr jetzt sagen könnte, außer dass es irgendwann sehr, sehr viel besser sein wird und dass sie einfach unbedingt weitermachen soll und nicht aufgeben.
Super schön. Hey, liebe, liebe Franzi, danke für das wundervolle Gespräch. Danke für dein Vertrauen auch und dass du so viel geteilt hast. Echt, das rührt mich sehr. Und ich wünsche dir einfach einen wunderschönen Tag und wir sehen uns am 27. beim Walk of Recovery.
Yes, stimmt, du spielst ja dann wahrscheinlich auch, oder?
Wenn das klappt, wir gucken, aber ich sag mal, wir sehen uns.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz dolle für das Gespräch. Es war richtig, richtig schön.
Ich schicke dir ganz liebe Grüße nach Leipzig und ich freue mich, wenn wir uns mal in person sehen.
Wirklich. Yes, da freue ich mich auch schon drauf.
Cool. Ja, viel Freude für die ganzen Events, die bei dir anstehen und bis ganz bald.
Jo, bis bald. Danke dir.
Bis dann. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Ja, ihr Lieben, das war's. Das war eine neue Folge von Sober Art. Links zum Pink Cloud Collective und natürlich zu Franzis Buch Schattentänze, Life is a Story, findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne, lasst eine Bewertung da. Das hilft, mehr Sichtbarkeit für das Thema zu generieren und würde mich wahnsinnig freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Fühlt euch im Arm. Eure Linda von Sober Art.